Gut, dann wie angekündigt versuche ich Sie einmal heute zum Philosophiebegriff, wie ich ihn sehe, sage ich betont, hinzuführen. Diese Vorlesung ist ja eine Einführung in die praktische Philosophie. Das heißt, die Philosophie lässt sich grob einteilen in theoretische und praktische Philosophie. In der theoretischen Philosophie geht es mehr um die Fragen des Denkens, in der praktischen Philosophie geht es mehr um die Fragen des Handelns, könnte man grob sagen. Und daraus können Sie aber erkennen, dass die beiden Bereiche der Philosophie ja schon irgendwie auch miteinander verschränkt sein müssen, nicht? Weil Handeln ohne Denken scheint schwer möglich, Denken ohne Handeln vielleicht eher schon, aber auch nicht wirklich, weil da würde es einem so gehen, wie Musils Ulrich im Mann ohne Eigenschaften, ne, der einer ist, der ständig überlegt und denkt und dadurch nicht zum Handeln kommt. Ne. Da gibt es ja diese Stelle im Roman, wo der Ulrich überlegt, wie richte ich jetzt mein Schloss ein, nach welchem Stil soll ich das Schloss einrichten, ne, was würde hier mit der Gesamtarchitektonik am besten übereinstimmen. Und der überlegt da hin und her und hin und her, verwirft immer wieder seine Gedanken und kommt aber zu keiner praktischen Handlung. Das heißt, die praktische Handlung, die dann folgt, die ist mehr oder weniger dann notgedrungen und unüberlegt, paradoxerweise, weil er dann so sinngemäß letztendlich sagt, jetzt ist man zu blöd und überlasst den Möbelbackern, was sie reinstellen. Ne? Der sagt, dann stellt irgendwas rein, sinngemäß. Nicht? Also das passiert, wenn man vom Denken nicht zum Handeln gelangt. Nicht? Aber genauso schlimm ist es, wenn man vom Handeln getrieben nicht zum Denken kommt. Nicht? Daraus ersehen wir, dass Theorie und Praxis und auch theoretische und praktische Philosophie beziehungsweise Denken und Handeln ja immer schon in einem Zusammenhang gesehen werden müssen. Und das bitte zu bedenken, wenn Sie hier diese Vorlesung hören, die eine Einführung in die praktische Philosophie bedeutet. Das stimmt schon, also die Einführung in die praktische Philosophie ist hier die Schwerpunktorientierung, aber so wie beide Fragen, Theorie und Praxis, um die Menschenfrage nur herum angesiedelt und verstanden werden können, ist das insbesondere bei der praktischen Philosophie so. Ohne begriffen zu haben, wer wir Menschen eigentlich sind und wie wir überhaupt unsere Handlungskompetenz gewinnen und was wir dazu alles brauchen, ohne dem lässt sich über Praxisfragen schon gar nichts ausverhandeln und sagen. Und ich habe schon letztes Mal erwähnt, ich wiederhole das noch einmal, wir können hier bereits von Kant hören, dass die Fragen der Philosophie zur Menschenfrage hinführen. Ne? Kant hat ja drei grundlegende Fragen. Ich werde immer wieder, also ein paar Mal noch darauf zurückkommen, jetzt einmal erwähne ich es nur noch einmal, drei grundlegende Fragen der Philosophie gestellt, die dann zur eigentlichen vierten Frage führen, nämlich die erste Frage, was kann ich wissen? Die zweite Frage, was soll ich tun? Die dritte Frage, was darf ich hoffen? Und alle drei Fragen führen hin auf eine einzige Frage, sagt Kant, nämlich was ist der Mensch? Und deswegen neige ich auch dazu, die Philosophie als allgemeine Wissenschaft von Menschen zu betonen. Ich möchte aber mal beim allgemeinsten Aspekt anfangen und einmal Sie darauf aufmerksam machen, dass ich der Auffassung bin, dass Philosophie zunächst überhaupt als Allgemeinwissenschaft zu betrachten ist. Es ist nicht so, wie das im Alltagssprachgebrauch manchmal hörbar ist. Nicht? Wenn jemand über etwas philosophiert, dann meint man eher resonieren nicht? Oder irgendwie ein bisschen kognitiv gedanklich herumeiern. Nicht? Also das würde ich nicht unter Philosophie verstehen, nicht? Sondern eine unter Philosophie als Allgemeinwissenschaft würde ich verstehen, das, was man auch unter Wissenschaft per se versteht, nämlich eine, nicht eine beliebige, ein beliebiges Resonieren, sondern eine spezifische, gedankliche, kognitive Tätigkeit, eine Gedankenarbeit, können Sie ruhig auch sagen, die im Wesentlichen darin besteht, gedankliche Ordnung in die scheinbar ungeordnete Vielfalt der Erscheinungen zu bringen, die uns täglich begegnen. Ja? Wir sammeln ja täglich also aber tausende Eindrücke und schon rein pragmatisch in unserer Alltagsorientierung müssen wir versuchen, diese Vielfalt zu ordnen. Und die Philosophie konzentriert sich auf diese Frage der ordnenden Tätigkeit des Vielfältigen und das gehört auch zu den Traditionen der klassischen, namentlich abendländischen Philosophie, zu fragen, gibt es in dieser Vielfalt der Erscheinungen etwas, was wir als ein, mehr oder weniger einheitlich, prinzipiell, grundlegend annehmen können. Und wenn wir dieses prinzipielle, grundlegende gedanklich gewonnen haben, in die Lage kommen, einen klareren Blick auf die Welt, in der wir leben und auf uns selber zu bekommen. Das ist das Anliegen der Philosophie. Philosophie versteht sich, so meine ich, als wissenschaftliche, kognitive Tätigkeit, als Versuch, die allgemeinen Prinzipien und Voraussetzungen der gedanklichen Ordnung der Welt zu erfassen. Inklusive der gedanklich ordneten Tätigkeit selber. Denn ich muss ja überlegen, wenn ich die Welt gedanklich ordne, was tue ich hier selber gedanklich dabei? Was mache ich? Und das ist eine der klassischen philosophischen Fragen, nämlich nicht nur die Frage nach dem Denken, sondern die Frage nach dem Denken des Denkens. Ne? Wie kann ich drauf kommen, wie das Denken funktioniert? Und das muss ich auch wissen, wenn ich wissen möchte, wie der Mensch ist oder was der Mensch ist. Und da geht es um die Frage der allgemeinen Prinzipien und Voraussetzungen, klassischerweise in der Philosophie. Und diese gedanklich ordnete Tätigkeit hat nicht bloß jetzt einen theoretischen Charakter, sondern diese gedanklich ordnende Tätigkeit der Philosophie hat praktische Konsequenzen. Sie hilft uns nicht nur zur theoretischen, sondern vor allem auch zur praktischen Orientierung in der Welt. Und daher fasse ich Philosophie, also nicht nur, das ist der erste Punkt, als Allgemeinwissenschaft, das habe ich jetzt ein wenig versucht zu erörtern. Ich werde dann noch einmal die Erörterung ansetzen. Ich habe von einem der neueren Philosophen, nämlich Gilles Deleuze, gelernt, und das wissen wir aber aus dem Alltag bereits, dass das Wiederholen nicht nur zur Verfestigung der Erinnerung dient, wie man das in der Lernpsychologie lernt, sondern auch zu einer Strukturierung und Klarlegung der eigenen Gedanken. Ja? Also damit meine ich also nicht nur meiner Gedanken, sondern auch ihrer, wenn ich zu ihnen spreche, so hoffe ich zumindest. Ne? Denn das, was man wiederholt, so sagt Deleuze, ist niemals ganz dasselbe. Ne? Es ergibt sich dadurch eine Strukturbildung und die wollen wir ja auch kognitiv, gedanklich bei einer Einführung in die praktische Philosophie anstreben. Ne? Und dazu möchte ich gerne beitragen, helfen. Ja, also diese praktische Orientierung in der Welt, die führt uns zu einem zweiten Aspekt von Philosophie. Also der erste Aspekt ist Philosophie als Allgemeinwissenschaft. Und der zweite Aspekt ist der der Philosophie als Orientierungswissenschaft. Also damit wir sozusagen eine grundlegende Orientierung in der Welt finden. Dabei möchte ich mich aber jetzt nicht mehr so lange aufhalten. Also das Allgemeinwissenschaftliche und der Orientierungsgedanke scheinen, glaube ich, also sich klar auseinander zu ergeben. Aber jetzt kommt noch der eigentliche Schwerpunkt, dem ich mich jetzt nähere, dieser Vorlesung. Nämlich als Allgemeinwissenschaft und Orientierungswissenschaft fragt die Philosophie ja nach den Prinzipien und Voraussetzungen der gedanklich ordneten Tätigkeit. Also wie ist überhaupt die Welt, in der ich lebe, geordnet? Wie kann ich sie gedanklich ordnen? Und damit koppelt sich die Frage, wie schauen überhaupt die Prinzipien des gedanklichen Ordnens selber aus? Und letztendlich, wer ist eigentlich der Akteur? Wer ist das Subjekt des gedanklichen Ordnens? Wer ist derjenige, der gedanklich die Ordnung schafft? Nur das ist der Mensch selber. Und daher beinhaltet die Philosophie immer auch die Frage nach dem Akteur und nach dem Subjekt der kognitiv und gedanklich ordneten Tätigkeit. Und damit kommen wir zur Frage nach uns Menschen selber. Und wenn wir dieser Frage systematisch nachgehen, dann nach dem Akteur, dann stoßen wir auf die Dimension, die mir also auch für diese Veranstaltung sehr wichtig scheint, die ich immer wieder betonen möchte, nämlich der Philosophie als allgemeiner Wissenschaft vom Menschen. Ich möchte behaupten, Sie werden ja unseren Studienplan kennen, das ist ja auch ein Ordnungsversuch, ne, die verschiedenen Disziplinen der Philosophie zu strukturieren. Aber ganz egal, wo Sie hinblicken, sei es in die klassische Ontologie und Metaphysik, sei es in die Naturphilosophie, sei es in die Sozialphilosophie, sei es in die Ästhetik, ohne Menschenfrage werden Sie hier nicht vorankommen. Und das gilt insbesondere natürlich auch für die praktische Philosophie im engeren Sinn, nämlich für die Ethik. Ja, und ich möchte daher jetzt bei der Menschenfrage mal ansetzen und hier ein bisschen auch den Blick philosophiegeschichtlich wenden. Ich werde ja in dieser Vorlesung einerseits systematisch vorgehen, das heißt, ich werde versuchen, Ihnen einen Modellierungsversuch des Menschenbegriffes anzubieten. Das soll sozusagen am Ende dieser Vorlesung rauskommen. Und ich werde diesen Modellierungsversuch auch, das gehört auch zum Systematischen, koppeln mit der Erfüllung eines hegelischen Auftrages, nämlich den Versuch zu unternehmen, Zeit in Gedanken zu fassen und daher Philosophie im Zusammenhang mit den gegenwärtigen Anthropotechniken, namentlich also den Gentechnologien und mit der kognitiven Neurobiologie, also mit der Gehirnforschung, in Verbindung zu setzen, weil sich hier auch einige spannende Fragen ergeben für die Restrukturierung des Menschenbegriffes. Ich habe das bereits angedeutet, nicht? Kann man menschliche Gehirne computerisieren, kann man sie computerisiert nachbauen oder gar computerisiert optimieren, nicht? Sodass sozusagen natürliche menschliche Gehirne letztendlich dann gegenüber den künstlich intelligenten, computerisierten als defizient erscheinen müssten. Ne? Oder was die Bio- und Gentechnologie betrifft, nicht, ist es möglich, dass man menschliche Individuen einfach gentechnisch also nachbaut oder menschliche Individuen genetisch kopiert, sprich klont und so weiter. Also all diese Fragen werden hier auch hineinspielen und von hier aus werden wir wiederum versuchen, einen Blick auf den Menschenbegriff zu werfen und von da aus werden uns dann auch die praktischen Beurteilungsfragen, die moralisch-praktischen Fragen hinsichtlich der heutigen leitenden Techniken klarer werden können. Nach welchen ethisch-moralischen Prinzipien ist zum Beispiel der Einsatz von Wissenschaft und ist der Einsatz von Technologien, namentlich der Einsatz von Bio- und Gentechnologien, zu beurteilen. Da muss man zuerst einmal sich der Menschenfrage vergewissern und von der Menschenfrage ausgehend dann eine Antwortstrategie versuchen. Und das möchte ich auch in diese Vorlesung einbauen. Das ist der systematische Gedanke. Und der zweite ist der philosophiegeschichtliche Blick. Ich werde ja in dieser Vorlesung versuchen, Ihnen einige klassische Autoren der Philosophiegeschichte vorzuführen. Das heißt eigentlich drei, Wobei der dritte nicht, also, nicht so ganz eindeutig immer in die Philosophiegeschichte eingereiht wird, in jüngerer Zeit schon, nämlich Jean Piaget, ne? Der wird mehr als Entwicklungspsychologe gesehen. Ich habe einmal, da gibt es natürlich auch, wie überall in der Philosophie, einen Theoriestreit. Ne? Ich habe einmal die Anekdote, möchte ich Ihnen nur also erzählen. Ne? Ich habe einen Diplomanten gehabt, der hat also auch über Piaget gearbeitet. Das heißt, er hat das Piaget-Thema in sein Diplom-Thema, es ging um die Fragen des Denkens, also eingebaut. Und ich war also beim, als Erstprüfer, mache das immer also mit Thesenverteidigung und also kritischer Befragung und erweiternder Hinterfragung. Nicht? Und also das Thema dreht sich zunächst einmal um die Fragen von Piagets genetischer Epistemologie, also entwicklungsgeschichtlich dimensionierte Erkenntnistheorie. Und der Vorsitzende der Kommission, nicht, also wird zuweilen ein wenig unruhig und dann wird er noch unruhiger, wetzt da seinen Sessel hinterher und sagt dann zu mir, Herr Kollege, könnten Sie jetzt einmal mit den philosophischen Fragen beginnen? Und ich habe gesagt, Herr Kollege, ich bin mittendrin. Nicht? Und ich habe dann dem Kollegen, ich möchte keinen Namen nennen, nicht? Eine kleine Einführung in Piagets genetische Epistemologie gegeben in 10 Minuten, dann konnten wir die Diplomprüfung weitermachen. Nicht? Ja, ähnlich war das früher mit Marx. Nicht? Also ich weiß nicht, ob Sie noch, der wurde ja zeitlang gar nicht in die Philosophie gezählt. Jetzt haben wir sozusagen auf der Literaturliste der Philosophiegeschichte, der Philosophie, haben wir seit Jahren das Kapital von Marx. Nicht? Der Marx, das war ein Revolutionär und das war ein Unruhestifter, der hat mit Philosophie überhaupt nichts zu tun. Ich weiß nicht, es gab einmal, da war ich schon also hier tätig, ein Oberstufenlehrbuch für die Philosophie, für den philosophischen Einführungsunterricht. Und da habe ich mich fast vor Lachen krümmern müssen, was ich da gelesen habe. Da stand bei Marx, Marxismus Marx. Karl Marx war ein Schreibstubengelehrter. Friedrich Engels führte ihn in Arbeiterkneipen. So stieß Marx zur Arbeiterbewegung. Das war alles, was da drin gestanden ist, nicht in einem Philosophiebuch. Also so, und natürlich gab es da Auseinandersetzungsstreitereien. Also heute ist man da schon ein bisschen also klarer sich geworden. Ne? Es hat einmal ein gewisser Herr Lenin gesagt, man kann ohnehin das Marxische Kapital nur verstehen, wenn man vorher die Hegelsche Logik gelesen hat. Ne? Und Hegel hat in seiner Logik gesagt, es gibt keinen Satz des Heraklit, also einer der ersten vorsokratischen Philosophen, den ich nicht in meine Logik übernommen habe. Also hier sehen Sie, dass man, egal wo man hineinsticht in die Philosophie, immer wieder auf die philosophiegeschichtliche Dimension stößt. Und das möchte ich auch in unserem Zusammenhang tun, wenn es um die Frage der Stellung des Menschen in der Welt geht. Wenn wir uns fragen, was ist der Mensch und was ist die Stellung des Menschen in der Welt, dann beinhaltet das noch eine weitere Dimension, die meistens nicht wirklich berücksichtigt wird. Es war bisher in der Philosophiegeschichte immer wieder verabsäumt worden, nämlich was zu bedenken, dass der Mensch ein Lebewesen ist. Ja? Also die Frage nach der Stellung des Menschen in der Welt beinhaltet diese Dimension, die seine Position als Konstrukteur seiner Welt erst ermöglicht, nämlich seine Lebendigkeit, seine Stellung in der Welt als Lebewesen. Und da werde ich Sie dann auch ein wenig mit der Konzeption von Helmut Plessner vertraut machen können in dieser Vorlesung, da werden Sie sehen. Aber es gab vor Helmut Plessner, der einer der Begründer der philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts war, in diesem philosophiegeschichtlichen Bogen, wo dann vergessen worden ist, dass die Philosophie mit lebendigen Menschen zu tun hat, gab es einen in der klassischen Antike, der das sehr wohl bedacht hat und systematisch bedacht hat. Und das war Aristoteles. Aristoteles hat uns darauf hingewiesen, dass wir Menschen Lebewesen sind, wie alle anderen auch. Aristoteles hat in seiner Physikschrift, die in Wirklichkeit so etwas ist, würde man heute sagen, eine allgemeine Lebenswissenschaft, ja, darauf hingewiesen, dass es zwei Arten von Dingen in der Welt gibt. Es gibt eine, die durch anderes gemacht sind, ne, so wie der Tischler heute halt einen Tisch macht oder ähnliches. Ne, und es gibt Dinge in der Welt, die von sich aus da sind, die das, was sie sind, aus sich selber hervorbringen. Und das sind, sagt Aristoteles, Lebewesen. Ne, und das sind wir Menschen auch. Wir bringen das, was wir sind, aus uns selber hervor, nur reichen bei uns nicht die Instinkte und Triebe aus, wir müssen noch ein bisschen was dazulegen, damit wir das Überleben schaffen. Ne? Mit diesem bisschen, was wir dazulegen müssen, beschäftigt sich die Philosophie sehr in hohem Maße. Ne? Aber das ist ja, Sie sehen, also kein Restbestand, ne? Wenn heute gezeigt wird, dass wir Menschen uns von Schimpansen nur und mit 1,3% unterscheiden, der Gene. Ne? Also wir haben 98,7% der Gene mit Schimpansen gemeinsam. Ne? Auch von hier könnte man annehmen, naja, das ist sozusagen entwicklungsgeschichtlich gesehen, das sind Peanuts, ne? Was soll man uns damit beschäftigen? Nicht? So ist es trotz also, der heutigen Erinnerung an Darwin nicht. Ja? Also da hat die Philosophie schon einiges Entscheidendes zu sagen. Aber jedenfalls Aristoteles war einer der Ersten, der systematisch darauf verwiesen hat, dass wir Menschen uns als Lebewesen zu begreifen haben, bevor wir den weiteren Schritt gehen können und überhaupt begreifen wollen, was ist überhaupt Vernunft und was ist Geist. Weil da müssen wir mal begreifen, was denn, auf welche Art und Weise, wie wir, also wir als Lebewesen, als Geist und Vernunft hervorbringen. Nicht? Und nebenbei gefragt, nicht, warum das andere Lebewesen bisher nicht geschafft hat. Nicht? Also dieser Gedanke drängt sich ja auf. Zweitens, und das ist auch ein Gedanke des Aristoteles, sind wir Menschen zu fassen als vergesellschaftete Individuen. Der Mensch ist ein gesellschaftliches Individuum. In seiner Metaphysikschrift, ich habe im vorigen Semester Aristoteles ausführliche behandelt, ich raffe jetzt nur zusammen, damit Sie sehen, dass zum Menschenbegriff schon in der Philosophiegeschichte einiges gesagt worden ist, bevor ich dann also Kant, Plessen und Piaget zuwende, im Verlauf der weiteren Vorlesung. Aristoteles hat in seiner Metaphysikschrift ja das getan, was die europäisch-abendländische Philosophie von Anfang an gemacht hat. Er hat sich gefragt, also was ist das, was den Dingen zugrunde liegt? Er hat nach den allgemeinen Prinzipien gefragt. Und er hat auch gefragt, was das allgemeine Prinzip ist, was das den Menschen, das uns Menschen zugrunde liegt. Und Aristoteles hat so argumentiert, dass er gesagt hat, das, was zugrunde liegt, das darf nicht mehr durch etwas anderes erklärt werden müssen, sonst könnte es nicht als zugrunde liegendes erfasst werden. Sonst wäre es kein allgemeines Prinzip, wenn man es wieder durch anderes erklären könnte. Ja, ist logisch. Und das muss daher unteilbar sein. Es muss ein unteilbares sein, das dem, was ist, was man bestimmen möchte, zugrunde liegt. Und bei der Menschenfrage, bei uns Menschen ist das, was uns prinzipiell zugrunde liegt, das Individuelle, das Individuum. Das hat Aristoteles in der Metaphysikschrift gesagt. Da hat er, könnte man sagen, zu uns gesagt, Leute, ich habe für euch die gute Nachricht, ihr seid alle unverwechselbare Individuen. Ne? Das sehen wir auch alle hier im Hörsaal. Ne? Niemand kann mit jemand anderem verwechselt werden, weder äußerlich noch innerlich charakterlich. Ne? Aber die schlechte Nachricht hat Aristoteles uns in der Politikschrift verraten. Diese unteilbare Individualität ist nur zusammen mit anderen zu haben. Der Mensch ist ein Zoon Politikon. Er kann nur zusammen mit anderen sein Leben führen und auch seine Individualität nur zusammen mit anderen aus sich hervorbringen. Und auch dieses müssen wir bei der Bildung unseres Menschenbegriffes berücksichtigen. Ein weiterer Punkt, auf den uns Aristoteles aufmerksam gemacht hat, ist der, dass er gesagt hat, wir Menschen, und da ging es schon zum Tier-Mensch-Unterschied hin. Wir Menschen sind Lebewesen, wie alle anderen auch, aber wir Menschen können uns verstehen als von äußeren Zwängen relativ, ich sage relativ unabhängige Lebewesen. Und das hat uns Aristoteles in seiner Ethikschrift, in der Nikomachischen Ethik, im dritten Buch vorgeführt. Da ist er zu sprechen gekommen auf den Freiheitsbegriff. Die Freiheit, der freie Wille unterscheidet uns von nicht freiwillendlichen Lebewesen. Das sind alle anderen. Das ist sozusagen die humanspezifische Differenz. Eine der wichtigen humanspezifischen Differenzen, die hier zu benennen sind. Autonomie und Freiheit. Was ist das? Aristoteles hat zunächst einmal die Frage negativ gestellt. Wann sind wir unfrei? Wir sind unfrei, sagt er, wenn wir entweder unter äußerem Zwang stehen oder wenn wir unwissend sind. Ja? Wobei ich meiner würde, dass beides oft miteinander zusammenhängt, weil wir zu bequem sind, um unser Wissen zu bilden, ja, mangelt es uns an der nötigen Einsicht, die uns hilft, äußere Zwänge zu vermeiden. Ja. Und an dem arbeitet die Menschheit ja schon seit ihrem Bestehen. Und an dem arbeiten wir auch heute im Zeitalter der Globalisierung. Ne? Auch heute bin ich der Auffassung, stellt sich die Frage, gäbe es eine gegenüber der jetzt bekannten Gesellschaftsform, eine alternative Gesellschaftsform, die in der Lage wäre, uns besser als bisher von äußeren Zwängen freizuhalten. Was gibt es hier zu bedenken? Das ist ein sozialphilosophisches oder politikphilosophisches Thema. Darüber werde ich mich in einer vielleicht anderen Vorlesung mich äußern. Ich habe das ja immer wieder auch getan. Nämlich entgegen Francis Fukuyamas Thesen vor 20 Jahren, also das heißt, der Realsozialismus, der sich als Alternative verstanden hat, sich als problematisch erwiesen hat und von der Welt verschwunden ist, nicht, hat Francis Fukuyama nichts anderes zu tun gehabt, als zu schreien, Leute, das ist das Ende der Geschichte, nicht, hat er Buch darüber geschrieben. Nicht, sie haben eine Ewigkeit lang werden wir so wie heute dahin wursteln. Also mit Wirtschaftskrisen, mit kapitalistischen, nicht, mit Globalisierungsproblemen, mit Armut in der Welt und so weiter, das wäre alles die Konsequenz. Und ich würde meinen, wenn man das so sieht, dann ist man zu faul zum Denken und zum Handeln. Nicht. Hier ging es darum, Aristoteles zu folgen, dass wir schauen, dass wir unsere Unwissenheit gegen Wissen austauschen und so schauen, dass wir als vergesellschaftete Individuen vielleicht einige Schritte wieder weiterkommen, um freiheitsfähig zu werden. Denn ich werde Ihnen das in meinem Menschenmodell zeigen, ich bin nicht der Auffassung, dass Freiheit etwas ist, was uns von vornherein gegeben ist, und dass Freiheit so etwas ist wie eine anthropologische Konstante, sondern Freiheit ist für mich, muss erstens einmal gebildet werden. Ein kleines Zwutschkerl, das schreit und plärt und in die Welt kommt, ist nicht frei. Das steht noch stark unter äußeren Zwängen und Erziehung besteht darin, Schritt für Schritt ein menschliches Individuum dazu hinzubringen, dass es sich von den äußeren Zwängen befreit und eben was wird? Autonom wird. Ne? Freiheit kann und muss gewonnen werden, ontogenetisch, von der frühen Kindheit bis hin zum Erwachsenenleben hin. Freiheit kann aber auch verloren werden. Ne? Wenn man sich also ethisch, moralisch entsprechend problematisch verhält, ne? Gesetzwidrig verhält, ne? Wie Bankräuber oder Banker zuweilen, nicht? Das manchmal tun, habe ich mir sagen lassen, dann kann man auch seine Freiheit eingeschränkt bekommen. Ne? Das heißt, Freiheit ist erweiterbar und einschränkbar. Und das Ziel aus der Sicht der Philosophie und des Aristoteles wäre es, ständig daran zu arbeiten, dass die Freiheitsmöglichkeiten erweitert wird, ja? Dass Autonomie ausgeweitet wird. Und das hat auch mit dem positiven Begriff zu tun von Freiheit, den Aristoteles hat. Also negativ sagt er, unfrei sind wir, wenn wir unter äußerem Zwang stehen und wenn wir unwissend sind. Frei sind wir dann, wenn es uns gelingt, die Gründe für unser Handeln aus uns selber hervorzubringen. Ja? Das heißt, nicht, dass wir nicht ständig fragen müssen, Leute, was soll ich tun? Oder der Nachbarn fragen, also wie soll ich mich entscheiden, sondern die Gründe für das eigene Handeln aus sich selber hervorzubringen. Das ist genau das, was auch Kant zum Beispiel, und da ist er völlig d'accord mit Aristoteles in seiner Moralphilosophie, von uns verlangt. Also das wäre der Punkt, der Mensch als ein von äußeren Zwängen relativ unabhängiges Lebewesen. Ja, eine Dimension habe ich ja schon erwähnt, nämlich der Mensch als Akteur und als Subjekt seines eigenen Tuns. Da gab es auf der einen Seite die klassische Subjektphilosophie des 18. 19. Jahrhunderts. Kant war der Meinung, dass natürlich der Mensch als Akteur seiner eigenen Handlung verantwortlich zu machen ist, und ihm ging es ja in seiner praktischen Moralphilosophie genau in der Frage, was soll ich tun, um die Frage, wie kann ich mich praktisch organisieren, damit ich moralfähig mein Handeln schaffe und so handle, dass ich dabei weder meine eigene Autonomie noch die Autonomie anderer gefährde. Ja? Marx, den ich schon erwähnt habe, hat gemeint, also er hat nicht dem Kant widersprochen, er hat gemeint, das ist schon in Ordnung, dass man das macht, dass man sich fragt, also wie kann ich mich verhalten, dass ich meine eigene Autonomie und die Autonomie anderer nicht einschränke und gefährde, sondern im Gegenteil also erweitere. Aber meinte Marx, dass diese Frage muss ich mit der Frage koppeln, wie organisiere ich meine eigenen Lebensgrundlagen zusammen mit anderen so, dass Autonomiegewinn überhaupt möglich ist. Also Marx ging es mehr um die ökonomischen, die Herstellung der ökonomischen Bedingungen gesellschaftlich organisierter Freiheit, während Kant stärker auf die Freiheit der individuell menschlichen Subjekte bedacht war. Ich bin der Auffassung, dass wir Philosophiegeschichte so zu betreiben haben, also nicht so zu betreiben haben, dass wir einzelne Positionen einander ausschließend gegenüberstellen. Natürlich gibt es also Widersprüche zwischen einzelnen Positionen, aber es gibt auch sehr, sehr viele Zusammenhänge. Ja? Also wir sind nicht nur gut beraten, unterschiedliche Positionen der Philosophiegeschichte zueinander in Bezug zu setzen und miteinander zu verknüpfen, sondern auch die einzelnen philosophischen Positionen auf die Frage, auf den Anspruch Hegels hin zu überprüfen, ob sie geeignet sind, unsere Zeit in Gedankenfassungen zu bringen. Ob die Probleme, auf die wir heute stoßen, mit Rückgriffen auf die Philosophiegeschichte lösbar sind. Das ist auch eine der Aufgaben der praktischen Philosophie. Und da muss man zum Teil, auch zu guten Teilen, philosophiegeschichtliche Verknüpfungen herstellen. Ja, da muss man also Kant mit Marx, Plessner mit Piaget zum Beispiel, Aristoteles mit Hegel und so weiter und so fort verknüpfen und natürlich auch gleichzeitig auch sagen, wo alle ihre Grenzen haben, ne, wo sie nicht weiterführen. Also Philosophiegeschichte wäre falsch aufgefasst, wenn man sie so verstünde, dass man die einzelnen Positionen geschichtlich wie die Perlen auf einer Kette aufreiht. Ne? Und dann sagt, also wenn das eine abgeschlossen ist, nicht, dann können wir es ins Kastel stecken und dann kommt das nächste. Nicht? Also wir schauen uns Platon an, wenn wir uns mit dem genug beschäftigt haben, nicht, dann stellen wir ins Platon-Kastel und dann holen wir uns den Aristoteles raus, durchleuchten ihn, stellen ihn wieder rein. Das wäre sehr oberflächlich. Nicht? Es macht Sinn zu schauen, wie viel Platon zum Beispiel in Marx noch steckt. Nicht? Oder wie viel Aristoteles in Plessner steckt und so weiter und so fort. Ja, dem genannten Marx war überhaupt die Aneignung der eigenen Lebensvoraussetzungen wichtig, als Grundlage dafür, dass wir Menschen überhaupt Autonomie gewinnen können. Ich bin auch dieser Meinung, nur versuche ich, die Frage der Aneignung der eigenen Lebensvoraussetzungen ist nicht bloß grob universalgeschichtlich und gattungsgeschichtlich zu betrachten, sondern individualgeschichtlich. Mein Blick, und das werden Sie sehen, den werde ich immer wieder in diese Richtung zentrieren, zielt darauf ab, zu beobachten, wie wir Menschen uns aus der frühkindlichen Ontogenese heraus entwickeln, wie wir zu dem werden, was wir sind. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Wenn in dieser Vorlesung die Menschenfrage im Mittelpunkt steht, dann bin ich dazu geneigt, unser Menschsein nicht statisch zu fassen, also den Begriff Mensch nicht als statische, ontologische Kategorie und Freiheit ebenso wenig und Vernunft ebenso wenig, sondern Mensch sein, frei sein und vernünftig sein als Prozess aufzufassen. Ja? Und dieser Prozess lässt sich, so meine ich, sehr gut aus der frühkindlichen Ontogenese rekonstruieren. Helmut Plessner hat auch darauf verwiesen, dass die Bildung des Geistes und der Freiheit drei Weltdimensionen zu verdanken sind, die sich bei uns Menschen sozusagen bündeln. Diese sind die Außenwelt, die Innenwelt, also das, was klassisch als Seele oder Psyche bezeichnet worden ist, und die soziale Mitwelt. Das sind die drei Dimensionen, die, wenn es sie zu verknüpfen gelingt, geistbildend wirksam werden und vernunftbildend wirksam werden. Und Jean Piaget, darum möchte ich mich auch mit ihm beschäftigen, hat uns gezeigt, wie aus der frühkindlichen Ontogenese heraus, aus der dominanten Sensomotorik, aus schreienden, plärrenden Bündeln heraus vernunftbegabte Lebewesen sich entwickeln können und unter welchen Bedingungen sie das tun. Insgesamt möchte ich in diesem ersten Anlauf einmal zum Menschbegriff oder so, wie ich ihn auch verstehe, Folgendes sagen. Und ich werde immer wieder darauf zurückkommen. Ich fasse das, was wir als Menschen sind, oder ich fasse den Menschen, wenn Sie so wollen, als biopsychosoziales, mit Geist ausgestattetes Lebewesen auf. Ja? Wir sind Lebewesen, daher also sozusagen biologisch strukturiert. Wir haben also einen Körper. Wir haben aber auch eine Psyche. Da hat Aristoteles gesagt, also unsere Psyche oder sprich Seele ist nichts anderes als ein energetisches Organisationsprinzip. Aristoteles hat gemeint, ohne diese energetische Verknüpfung durch die Seele würde nichts anderes übrig bleiben von uns als ein unstrukturierter Zellhaufen. Ja? Und das lässt sich auch sozusagen jetzt aus neuerer Sicht darlegen, warum das so ist. Nicht? Wir beginnen sozusagen einmal zunächst rein biologisch, wenn Sie sich überlegen, wie kommt ein menschliches Lebewesen zustande. Ja? Da gibt es zunächst einmal die Fusion von Ei- und Samenzelle, also falls nicht also in vitro fertilisiert und nicht künstlich befruchtet, gibt es die natürliche Fusion von Ei- und Samenzelle. Und aus dem heraus beginnt ein genetisches Programm zu arbeiten, und dieses genetische Programm führt zur Mehrzellbildung. Das ist zunächst ein rein biologischer Prozess, zur Mehrzellbildung, zur Strukturierung der Mehrzellgebilde, sprich zur Organbildung, und in der 12. Schwangerschaftswoche wird unser Zentralorgan gebildet, nämlich das Gehirn. Ab dem Zeitpunkt, wo das Gehirn gebildet ist und die Organe gebildet sind, sind menschliche Individuen, also bereits pränatal, kommunikationsfähig mit der Umgebung. Sie können erschrecken, sie können sich freuen, und sie können beruhigt werden, all das funktioniert, ja, das läuft. Das heißt, ab der 12. Schwangerschaftswoche zuerst dominieren die Gene, das biologische Programm der Gene, und wenn dieses abgeschlossen ist, dann übernehmen die Gehirne die Steuerfunktion. Ja. Und das ist schon der erste Ansatz zur Geistbildung, aber der funktioniert nur, wenn andere dabei helfen, nämlich die sorgenden Bezugspersonen. Ohne die geht es nicht. Darum sagt auch Aristoteles, dass wir unsere Individualität nur zusammen mit anderen erlangen können. Ja, sonst funktioniert das nicht. Wenn man ein kleines Baby hinsetzt und sagt, so, entwickel dich, mach was, nicht, wird das nicht funktionieren. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo das Gehirn gebildet ist, übernimmt zunächst einmal das Gehirn die Steuerungsfunktion, und zunehmend wird das Steuer dann an den schrittweise gebildeten Geist übergeben. Ja? Auch wenn Kinder zur Welt kommen, postnatal strampeln sie, schreien sie, sie sind doch sehr stark, ich sagte es bereits mehrmals, sensormotorisch dominiert, Und diese Sensormotorik wird Schritt für Schritt zurückgesetzt gegenüber einer Bildung des Geistes, einer Zugänglichkeit also für klareres, immer klareres Denken und Vernünftigkeit und auch für eine zuträgliche Strukturierung der eigenen Gefühle letztendlich, die wir niemals außen vor lassen können. Ne? Wir Menschen stehen immer in der Spannung von Emotionalität und Rationalität. All das sozusagen versteht sich in der Aussage drinnen, wenn ich sage, ich wiederhole es noch einmal, der Mensch ist ein biopsychosoziales, mit Geist ausgestattetes Lebewesen. Und diese, mit dieser Geistesausstattung kommen wir aber nicht von vornherein zur Welt, sondern diese Geistesausstattung wird schrittweise im ontogenetischen Entwicklungsaus, in der ontogenetischen Entwicklung uns zugetragen oder wird uns zuteil. Und zwar nicht so, das war jetzt vielleicht ein bisschen ein missverständlicher Ausdruck, wenn ich sage, wird uns zuteil, sondern es wird mir mit Geist übergossen. Das Allerwichtigste bei jedem Lebewesen und auch bei solchen, die zur Geistbildung gelangen, ist die Eigenaktivität. Ohne Eigenaktivität geht gar nichts. Ja? Ich habe jetzt schon mehrmals den Begriff des Lebewesens erwähnt. Ich werde ihn also immer wieder auch Ihnen nahebringen. Ich sage Ihnen zunächst einmal, was ich unter einem Lebewesen verstehe. Ja? Was ist ein Lebewesen? Was ist das, was uns, was wir mit Einzellern und allen anderen Lebewesen gemeinsam haben? Der erste Punkt ist, jedes Lebewesen muss Eigenaktivität entwickeln. Ja? Das unterscheidet lebendige Organismen von nicht lebendigen, bloß physikalischen oder sonst welchen Entitäten. Eigenaktivität. Dann, zweitens, gibt es bei jedem Lebewesen ein Innen und ein Außen, also einen Innen-Außen-Unterschied. Ja. Und drittens gibt es bei jedem Lebewesen Informationsverarbeitung. Ja. Die drei Elemente, also die drei Momente des Lebendigen, hängen eng verzahnt miteinander zusammen. Eigenaktivität, Innen-Außen-Unterschied und Informationsverarbeitung. Ja. Das sind die drei Kriterien für das, was wir Leben nennen können oder Lebewesen nennen können. Und das funktioniert bereits bei Einzellern. Ja, auch die sind bereits informationsverarbeitend. Ja. Bei den klassischen also Experimenten, also mit Pantoffeltierchen, die in ihrer Flüssigkeitsumgebung sich eigenartig bewegend hervorspringen, sich eigenartig bewegend hervorbringen, können wir feststellen, dass wenn wir in ihre Flüssigkeitsumgebung Mikrosäuretröpfchen einlassen, dass sie ausweichen. Ja? Also muss dieses Mikrosäuretröpfchen für das einzellige Pantoffel durch eine Information beinhalten, auf die es reagiert. Ja, also diese Vorlesung wird sich, ich wiederhole es noch einmal, auf den Menschenbegriff beziehen, der aber ohne einerseits ohne Lebensbegriff nicht auskommt, den ich jetzt also in einem ersten Anlauf kurz skizziert habe, und der ohne Vernunft- und Geistbegriff nicht auskommt. Ja, ich möchte Ihnen noch einmal, also ich habe gesagt, eine Stunde circa spreche ich, nicht, und dann eine halbe Stunde lasse ich frei, dass Sie Fragen stellen können. Ich wiederhole noch einmal, was ich beim ersten Mal gesagt habe, wenn Sie verständlich Schwierigkeiten haben oder etwas, also sowohl akustisch oder auch sinnmäßig nicht verstehen, was ich gesagt habe, dann bitte rühren Sie sich, dann können Sie mich jederzeit unterbrechen. Ansonsten, wenn es keine Verständnisfragen sind, können wir Dinge dann in der letzten halben Stunde besprechen, wenn Sie das wollen. Soll auch kein Zwang sein. Ne? Ja, jetzt, das berührt ein bisschen auch noch die philosophiegeschichtliche Dimension dieser Vorlesung. Das Motiv meiner Überlegungen, ich wiederhole es noch einmal, ich habe es schon mehrmals erwähnt, stützt sich aus Hegels Aussage, dass eine der zentralen Aufgaben von Philosophie darin bestehe, ihre Zeit in Gedanken zu fassen. Und jetzt kann man feststellen, dass die gedankliche Struktur von historischen Epochen sich ändert. Ja? Das hat Helmut Plessner in seiner systematischen Arbeit, ich werde darauf zurückkommen, die Stufen des Organischen und der Mensch, also seine zentrale philosophisch-anthropologische Schrift, hat in der Einleitung darauf verwiesen, dass das 18. Jahrhundert dominiert wurde vom Gedanken der Vernunft. Ne? Also dem bekannt ist es klar, es geht um theoretische und praktische Vernunft und deren Kritik. Ne? Also das war sozusagen sein Lebenswerk, das er uns hinterlassen hat. Bei Hegel hat das zu einer problematischen Aussage geführt, dieser Vernunftgedanke. In seiner Geschichtsphilosophie hat er gesagt, alles was vernünftig ist, ist wirklich und alles was wirklich ist, ist vernünftig. Ne? Also was hat er damit gemeint? Er hat gemeint, was Unvernünftiges kann sich gar nicht durchsetzen. Ne? Und in dem Punkt kann ich Hegel nicht recht geben. Und das haben auch Horkheimer und Adorno dem Hegel vorgehalten in seiner Dialektik der Aufklärung. Also seit Auschwitz kann man nicht von der Wirklichkeit des Vernünftigen sprechen. Ne? Und auch von der Vernünftigkeit des Wirklichen. Ne? Das geht nicht. Ne? Da muss man sich andere Überlegungen machen. Aber jedenfalls im 18. Jahrhundert hat der Vernunftgedanke dominiert. Im 19. Jahrhundert, wo auch Hegel gelebt hat, vielleicht war er deswegen so ein bisschen nicht mehr mit dem Vernunftgedanken vertraut und hat so einen Blödsinn dahergeredet, nicht, den ich jetzt zitiert habe, aber nicht alles, was Hegel gesagt hat, also beurteile ich so flapsig. Also ich stütze meine Gedanken sehr stark auch auf Hegel. Ich habe das bereits ja auch angedeutet. In dieser Vorlesung werde ich nicht breit auf Hegel eingehen, aber da kann man wirklich sehr, sehr viel lernen in der Philosophie und ihrer Geschichte bei ihm. Aber Hegel war ja ein Autor hauptsächlich des 19. Jahrhunderts und im 19. Jahrhundert spielte mehr der Entwicklungsgedanke eine Rolle. Und das war auch bei Hegel so. Die gesamte Theorie von Hegel, angefangen von der Phänomenologie des Geistes, über seine Logik, über seine Geschichtsphilosophie und Ästhetik, da geht es um die Frage der Entwicklung, und zwar der Entwicklung, schon der Entwicklung der Vernunft und des Geistes. Und das unterscheidet Kant, und da gebe ich ihm wieder recht, das unterscheidet Hegel, und da gebe ich ihm wieder recht von Kant, nämlich dass er Vernunft nicht als etwas sozusagen sowieso Gegebenes auffasst, sondern Vernunft als ein Entwicklungsgeschehen betrachtet. Ja? Und Hegel war manchmal ein bisschen eitel und aberwitzig, er hat vielleicht scherzhaft, aber in jedem Scherz steckt da sein wahrer Kern am Anfang seiner Logik, in der Vorrede gesagt, was ich nun abhandeln werde, ist nichts anderes als die Gedanken Gottes vor der Schöpfung. Er hat nämlich gemeint, bei der Entwicklung geht es immer um die Entwicklung des absoluten Geistes, der von seinem An-sich-Sein zum Für-sich-Sein gelangt und in der absoluten Idee letztendlich mündet. Aber jedenfalls, Hegel hat wie kein anderer uns gezeigt, also wie wir Entwicklung zu fassen haben. Aber das hat er von Heraklit gelernt. Er hat nicht umsonst in seiner Logik gesagt, was ich in meiner Logik darlege, da gibt es keinen Gedanken des Heraklit, den ich nicht in diese Gedanken in meiner Logik aufgenommen habe. Und was hat uns Heraklit gesagt? Entwicklung ist als Bewegungsprozess zu fassen. Und Bewegung und Entwicklung vollzieht sich im Widerstreit der Gegensätze. Ja? Daraufhin werde ich vielleicht noch ein bisschen zurückkommen. Also zwei Momente, die einander wechselseitig bedingen und gleichzeitig einander wechselseitig ausschließen, ergeben eine Spannung, die eine Bewegung evoziert. Und wenn diese Bewegung verfolgbar ist, eine gerichtete Linie erkennen lässt, dann können wir von Entwicklung sprechen. Und das war im Kern auch der Gedanke Hegels, der von Heraklit gibt, sich ein wenig abgekupfert hat. Aber das tun wir immer. Wir kupfern immer ab in der Philosophie. Nur nicht eins zu eins, das wäre schlecht, sondern indem wir immer wieder einen Schritt weiter zu gelangen versuchen. Im Sinne des Diktums Zeit in Gedanken zu fassen. Ja, also das 18. Jahrhundert stand, so sagte Plechner, im Zeichen der Vernunft. Das 19. Jahrhundert stand im Zeichen der Entwicklung. Das 20. Jahrhundert, was hat hier dominiert? Der Lebensbegriff. Ja? Im 20. Jahrhundert hat der Lebensbegriff dominiert, die sogenannte also Lebensphilosophie. Und die Lebensphilosophie hat aber jetzt zwei Ausprägungen gefunden. Das eine ist die Art von Lebensphilosophie, wie wir sie etwa von Heidegger und anderen herkennen. Also Heidegger kann man jetzt wirklich sozusagen einhängen auf Lebensphilosophie wie auf Ontologie, nicht? Aber dass man Leben sozusagen also als ein als allgemeines fasst und also das aber eigentlich eine unorganische Fassung hat. Also Leben ist eine Kategorie, die körperlos ist. Das war sozusagen die eine Strömung der Lebensphilosophie. Und dann gab es aber auch noch eine zweite Strömung, die sozusagen mit dem Lebensgedanken ernst gemacht hat, die aber dann nicht mehr mit dem Begriff Lebensphilosophie, sondern mit dem Begriff philosophische Anthropologie zu fassen wäre. Das war eben die Theorie von Plessner und Gehlen und anderen, die hier versucht haben, also bei der Lebendigkeit anzuknüpfen. Plessner hat in seinen Stufen des Organischen und der Mensch versucht zu zeigen, dass beim Begriff des Menschen, beim Begriff des lebendigen Organismus anzusetzen sind und dass wir, da geht er d'accord mit Aristoteles, Lebewesen wie alle anderen sind und daher einmal begreifen müssen, was ist ein lebendiger Organismus und dann können wir erst zur Humanspezifität gelangen. Ja. Und das 21. Jahrhundert setzt also mit seiner Entwicklung an einer dieser Dimensionen des Lebensbegriffes des 20. Jahrhunderts an, nimmt auch den lebendigen Organismus, also nicht die lebensphilosophische Dimension, sondern die lebensorganische Struktur, das lebensorganische Strukturdenken des 20. Jahrhunderts ernst und versucht an der Organizität des Lebendigen anzuknüpfen und den Menschen sozusagen daran anknüpfend neu zu konstruieren. Und das sind die sogenannten Bio- und Gentechnologien, aber auch die kognitiven Neurotechnologien und ihre Konzeptionen versuchen jetzt anthropotechnisch in die Kernbereiche des Lebendigen einzugreifen, namentlich in die Kernbereiche des lebendigen menschlichen Organismus, um daran herumzubasteln. Anthropotechniken bedeuten Eingriffe in die elementaren Funktionsbedingungen des menschlichen Lebens, Eingriffe in die Gene und Gehirne. Darüber möchte ich dann noch einige Dinge sagen. Ja, ich möchte an dieser Stelle noch einmal den philosophiegeschichtlichen Blick auf den Lebensbegriff des Aristoteles richten. Wiederhole noch einmal, dass Aristoteles hat uns in der Physik gesagt, es geht hier um Dinge, die ihre Ursache in sich selber haben, im Sinne lebendiger Organismen. In der Seelenlehre unterscheidet Aristoteles zwischen Körperseele und Geistseele. Die Körperseele, die haben wir mit allen lebendigen Organismen gemeinsam, fasst Aristoteles als energetisches Formprinzip. Also die, könnte man sagen, also den unstrukturierten Zellhaufen in eine geordnete Fassung bringt. Und bei Aristoteles kommt noch der Begriff der Entelechie ins Spiel. Was ist das? Das ist die Formvollendung. Ja, das zielt ab auf die Formvollendung. Der Begriff der Entelechie bei Aristoteles bedeutet die formvollendete Verwirklichung von Möglichkeiten. Ja, und er sagt, die Seele, das brauchen Sie sich nicht merken jetzt, also weil der Schwerpunkt liegt ja nicht bei Aristoteles, aber ich möchte das sozusagen einbauen, damit wir den Faden haben. Die Seele ist die erste Entelechie eines lebendigen Körpers, der der Möglichkeit nach Leben hat. Ohne die Seele wäre der Körper ein Zellhaufen. Erst wenn sozusagen das energetische Programm in Form eines genetischen Programms sich zu bewegen beginnt, dann werden Möglichkeiten realisiert, die sich in der Organbildung dann darlegen. Allerdings ist das Möglichkeitsfeld ontologisch begrenzt, meint Aristoteles. Also der Begriff der Intelligie, der Begriff der Formvollendung in der Verwirklichung von Möglichkeiten kann nur bei einem bestimmten Möglichkeitsfeld ansetzen. Das heißt, aus einem Zwetschgenbaum kann kein Kirschenbaum werden, ist klar. Ne? Dass Sie können also einen formvollendeten Zwetschgenbaum aus einem Zwetschgenkern oder was immer auch gewinnen, aber nichts anderes. Ne? Also so ähnlich können wir den Intelligiebegriff des Aristoteles verfassen. Das heißt aber, anthropotechnisch gesehen, es gibt sozusagen bei uns Menschen nur ein begrenztes Feld von Möglichkeiten, ja, das nicht überschritten werden sollte, weil wir sonst unter Umständen die Grenzen der anthropologischen Verfassung, die uns eignet, sprengen würden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel das Humangenom als das ontologisch begrenzte Möglichkeitsfeld für humanspezifische Verkörperungen des Organischen als des Lebendigen betrachten wollen, dann kann der Einsatz von biogenetisch wirksamen Anthropotechniken bedeuten, dass damit der Entelechie alle Rahmen im Sinne des Aristoteles der anthropologischen Verfassung gesprengt wird. Und im Sinne der hegelischen Aufgabenstellung, Zeit in Gedanken zu fassen, käme es für die zum Einsatz kommende Philosophie darauf an, einen Begriff zu entwickeln, der auf die Konstruktionen der anthropologischen Verfassung konvergiert. Das heißt, einen Philosophiebegriff, der auf den Menschenbegriff hin zentriert ist. Ja, und damit komme ich wieder zu dem Punkt, dass ich aus diesem Grunde unter anderem und auch aus anderen heute erwähnten Gründen Philosophie schwerpunktmäßig als allgemeine Wissenschaft vom Menschen fasse. Das wäre für heute also im ersten Anlauf der Philosophiebegriff, den ich unterstelle. Ich werde das nächste Mal noch einmal einen zweiten Anlauf nehmen, teils wiederholen, teils strukturierend, und wer dann im nächsten Schritt zum heute angesprochenen Problem der gegenwärtigen Anthropotechniken zu sprechen kommen, bevor ich dann in den nächsten Schritten also von der Systematik zur philosophiegeschichtlichen Betrachtung übergehe und in den Menschenbegriff versuchen werde darzulegen, anhand der philosophischen Theorien und Konzeptionen von Kant, Plessner und Piaget, um dann am Ende ein aktualisierbares Menschenmodell daraus, Menschbegriffsmodell daraus gewinnen zu können. Gut, für heute möchte ich einmal also meine Ausführungen beenden und Sie fragen, ob Sie das heutige Fragen hätten.